Liebe Geschwister, dass ich heute hier bei euch sein darf, es freut mich. Allerdings, der Text, den ich vor mir habe, ist für mich einer der schwierigsten in der Bibel. Zuletzt, ich habe so ein bisschen überlegt, wann habe ich darüber schon mal gesprochen? Das war 2011, nach dem schrecklichen Erdbeben und der Katastrophe in Fukushima, waren meine Frau und ich auf dem Weg nach Salzburg, um dort eine Konferenz zu haben. Und ich sollte dort eine Bibelarbeit halten. Und ich sagte zu ihr, weißt du was, fahr du, ich setze mich hinten rein, der Text für heute passt nicht. Und habe dann auf der Fahrt nach Salzburg zu Matthäus 24 eine Predigt geschrieben. Unter dem Eindruck des Geschehens in Fukushima. Ja, selten, relativ selten wird über die Wiederkunft Jesu gesprochen. Viele Menschen sind unsicher, wissen nicht, was sie sagen sollen. Und das zieht sich bis hinein in die Kreise der Verkündiger. Wie die verschiedenen Texte zu verstehen sind, wie das alles zeitlich einzuordnen ist. In der Vergangenheit gab es oft Meinungsunterschiede, ja geradezu Streit über die Fragen der Eschatologie, so nennt man in der Theologie, die Lehre von den letzten Dingen, Eschatologie. Ich musste erleben, am theologischen Seminar wurde mein sehr verehrter Lehrer gekündigt, weil er und andere sich nicht einigen könnten über Fragen des tausendjährigen Reiches. Und wir saßen da und dachten, ist das eigentlich unser Problem, dass wir darüber streiten müssen? Und viele empfinden eigentlich so, wie das Manfred Sieball, der bekannte Liederdichter, in einem seiner Lieder ausdrückt. Wir beten laut, Herr, komm bald wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Weil ich möchte eigentlich noch heiraten. Ich möchte noch ein Haus bauen. Ich möchte eigentlich noch Kinder aufwachsen sehen. Ja, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter und jetzt möchte ich eigentlich noch die Enkelkinder aufwachsen sehen. Wir haben immer einen Grund, dass wir sagen, ah, jetzt eigentlich noch nicht, oder? Wir beten laut, Herr, komm bald wieder und denken leise, aber jetzt noch nicht. Matthäus 24, ich möchte eine kurze Einführung, um uns nochmal mitzunehmen in diesen Text. Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Jerusalem und sie stehen und betrachten vom Ölberg aus diesen wunderschönen Tempel. Man muss sich überlegen, über 40 Jahre hat Herodes an der Renovierung des Tempels gearbeitet und seine Nachfolger. Das Dach des Tempels war mit Goldblech überzogen. Der strahlte in der Sonne. Man zählte den herodianischen Tempel zu den 8 großen Weltwundern der Antike. Und die Jünger, stolz auf ihre Tradition, sagen, Herr, schau mal, was für eine Pracht, was für ein Tempel, was für ein Gottesdienst, was für ein Tempel wir haben. Viel besser als alle anderen Völker. Und die Antwort Jesu, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles kaputt gehen. Und die Jünger sind hell entsetzt und sagen, ja, wann wird das geschehen? Und woran werden wir das sehen? Welche Zeichen wird es sein, wann du kommst? Und dann gibt Jesus auf diese Fragen Antwort in Matthäus 24. Die erste Antwort ist, was die Gemeinde Jesu auf dem Weg durch die Zeiten begleitet und welche Herausforderungen sich der Gemeinde Jesu stellen. Matthäus 24, Abvers 3, ihr habt schon darüber gesprochen. Neben Katastrophen wie Hungersnöten, Kriegen, Erdbeben, Seuchen, haben wir ja kürzlich hinter uns gebracht oder noch nicht hinter uns gebracht, eine Seuche, die die ganze Welt betroffen hat. Die nächste steht schon im Raum, die sogenannten Affenpocken. Wir kommen von den Seuchen nicht los. Jesus betont es mehrmals. Das ist es, was die Gemeinde auf dem Weg durch die Zeiten begleitet. Und zusätzlich Bedrohung durch Verführung, durch Falschpropheten, durch Leute, die in die Gemeinde einbrechen wollen und den Nachfolger verunsichern. Die zweite Antwort ist, was der Zerstörung Jerusalems vorausgeht. Und genau 40 Jahre, nachdem Jesus mit seinen Jüngern das gesprochen hat, geschah das. Die Truppen Vespasian, jüdische Krieg 66, eroberten das ganze Galiläa, das judäische Bergland, und dann standen sie vor Jerusalem. Vespasian starb, Titus musste nach Rom und die Herrschaft übernehmen, und man dachte schon, ach, Gott hat eingegriffen, der Krieg ist zu Ende. Aber ein Prophet kam und sagte den Jüngern Jesu, den Nachfolgern, das, was Jesus vorausgesagt hat, hier in Matthäus 24, das wird jetzt eintreffen. 68 nach Christus, und die Judenchristen haben daraufhin Jerusalem verlassen und sind nach Pella im Ostjordanland gezogen und haben die Zerstörung Jerusalems überlebt. 68 ging die Belagerung weiter. Titus sagte, zerstört mir ja nicht diesen wunderschönen Tempel. Aber die römischen Soldaten waren so wütend über die Zeloten, die so fanatisch gekämpft hatten, dass sie ihre Fackeln in den Tempel schmissen und der ganze Tempel brannte. Titus konnte noch einen Blick reinwerfen. Man hat das Gold rausgerissen und alles, was irgendwo noch Wert hatte, an sich gerissen, und dann wurde es zerstört. Und Titus hat dann befohlen, alles zu schleifen, Platz zu machen. Später hat drei Jahren über 115 nach Christus mit dem Gold, das sie in Jerusalem erobert hatten, Rom ausgebaut. Das Kolosseum entstand mit dem Gold, das von den Juden geraubt wurde. Interessant. Geschichte, ja. Und die dritte Antwort, und das ist alles in Matthäus so ineinander, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, was ist jetzt das eine, was ist das andere, was der eigentlichen Wiederkunft vorausgeht und welche Zeiten sie begleiten. Und da möchte ich jetzt einsteigen und ab Vers 29 lesen. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht und auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, wie sie waren. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird auch sein, wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so wird er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Wer ist nun unter euch der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, dies tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ein ganz langer Abschnitt. Ich möchte versuchen, einige Punkte daraus herauszugreifen. Die Wiederkunft Jesu, das eigentliche Ereignis der Heilsgeschichte und was ihr vorausgeht und welche Zeichen sie begleiten. Wir bekennen ja in unserem Glaubensbekenntnis Jesus Christus, auferstanden von den Toten und aufgefahren zum Vater im Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So bekennen wir das im christlichen apostolischen Glaubensbekenntnis seit 1900 Jahren in der christlichen Kirche. Wir bekennen es mit unseren Lippen. Glauben wir es auch? Jesus sagt, es geht um ein kosmisches Ereignis unvorstellbaren Ausmaßes. Derzeit ist ja alles im Gleichgewicht. Seit Tausenden von Jahren dreht sich die Erde um die Sonne in einem bestimmten Winkel. 365 Tage und ein paar Stunden. Und wir erleben das Sommer, Winter, Frühling, Herbst, die Jahreszeiten. Und ebenso exakt dreht sich der Mond um die Erde in 28 Tagen. Wir können uns nicht vorstellen, dass das je anders sein soll. Niemand würde sich das denken. Aber wenn die Erdachse sich nur etwas verschieben würde und der Winkel der Erde zur Sonne sich verändern würde, da würden auf der einen Erdseite die Menschen verbrennen in der Hitze. Und auf der anderen Erdseite die Menschen erfrieren. Wir können uns das nicht vorstellen, dass sowas geschieht. Aber wer hält das alles in Gang und hat das bisher so gemacht? Das ist doch der lebendige Gott selbst, der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens und des Lebens in dieser Welt. Ich möchte zwei Stellen aus dem Als eine ist aus dem Thessalonicher Brief lesen, da schreibt der Apostel Paulus, er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Engels und die Posaune Gottes erschallen herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden auf den Wolken des Himmels. In der Luft, in den Wolken, in der Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Und im zweiten Petrusbrief schreibt Apostel Petrus an die Christen, die damals sehr verunsichert waren durch Verfolgung und Schwierigkeiten. Das ist 2. Petrus 3, 8 bis 10. Sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten, denn er hat Geduld mit euch und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, ihr Urteil finden. Also mehrfach ist es angedeutet, dass dem Kommen, dem der Wiederkunft Jesu kosmische Ereignisse vorausgehen, unvorstellbaren Ausmaßes. Der zweite Gedanke, der daraus kommt aus diesem Abschnitt, ich nehme nochmal Matthäus 24, Abvers 29, es wird alle Menschen betreffen. Niemand kann sich entziehen. Auf dem Höhepunkt der Not erscheint der Herr auf den Wolken des Himmels. so wie es in Apostelgeschichte 1 seinen Jüngern verheißen wurde, so wie er aufgenommen wurde, sagt der Engel zu den Jüngern, so wird er auch wiederkommen, auf dem Höhepunkt der Not. Und nun werden sich alle Knie beugen und vor ihm niederfallen. Alle. Die einen in tiefer Anbetung, denn sie dürfen ihn sehen, wie er ist. Ihr Glaube wird zum Schauen. Alle Not, alles Leid hat ein Ende. Der, auf den sie so lange hofften und sehnsüchtig warteten, ist da. Was für ein großes Ereignis. Die anderen werden auch ihre Knie beugen, im Heiligen erschrecken. Die Gottesleugner müssen schmerzhaft realisieren, dass ein Gott ist und dass dieser Gott das letzte Wort spricht. Die Verführer und Falschpropheten müssen verstummen angesichts dem wahren Herrn und Gott. Die Agnostiker, die meinten, nichts Genaues könne man nicht wissen und sich nie festlegen wollten, werden erschrecken vor der Realität des Kommenden. Und die, die immer sagten nach Jesus, ja, ein Prophet, ein guter Mensch, werden plötzlich realisieren, er ist wirklich Gott. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und alle, ohne Ausnahme, werden vor ihm niederfallen. Die einen in Anbetung, die anderen in Furcht und Zittern. Und die Boten Gottes, die Engel, werden nun die Ernte einfahren, wie im Gleichnis in Matthäus 13 gesagt wurde von Jesus, dass die Engel ausgehen und die Ernte einholen. Sie werden die sammeln, die geglaubt haben, die treu geblieben sind, die am Bekenntnis zu Jesus als ihrem Herrn und Gott auch in schweren Zeiten festgehalten haben. Und da werden die Menschen aus den schrecklichen Lagern Nordkoreas zusammen mit den Menschen aus den Folterzellen des Iran, der Revolutionsgarten des Iran, dabei sein. Da werden Menschen aus dem Dschungel Papua-Neuguineas und von den Inseln Mikronesien sein. Da werden Menschen aus Indien, aus Japan, aus China. Ja, und vielleicht auch einige Europäer und Nordamerikaner dabei sein. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit haben wir ein altes Missionslied gesungen. Das ist völlig in Vergessenheit geraten. Da heißt es im Refrain, wenn die Heiligen ersammelt aus den Völkern und den Stämmen, wir dann stehen voll Erstaunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Und dann heißt es in einem Vers, von Chinas Millionen, die kommen und von den Stämmen Afrikas. Ich habe das Lied als Kind in meiner Kindheit unwahrscheinlich geliebt. Wenn die Heiligen ersammelt aus den Völkern und den Stämmen, wir dann stehen voll Erstaunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Und nun ist nicht mehr entscheidend, welcher Konfession du angehörst, in welcher Form du betest oder welche Lieder du singst, sondern einzig und allein, ob du dazugehörst zu der Schar der Auserwählten. Und wer sind die? Die, die am Bekenntnis zu Jesus Christus als dem am Kreuz gestorbenen und siegreich auferstandenen Sohn Gottes festgehalten haben, die sich zu ihm bekannt haben und ihm nachgefolgt sind. Zu ihnen wird der auferstandene und wiederkommende Herr sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Was für eine Aussage. Kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, und ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Matthäus 25, Vers 11, wenn jemand die Stelle nachlesen will. Und nun wird in Bildern das Geschehen entfaltet und auf die Dringlichkeit hingewiesen. Können wir den Text nochmal haben? Matthäus 24, 32 bis 36. Wer die Zeichen der Zeit erkennt, kann sich vorbereiten. Ich lese das nochmal. Das Gleichnis vom Feigenbaum. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und die Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Wie kann man dieses Bild vom Feigenbaum verstehen? Ein Schlüssel dazu finden wir in Matthäus 24. Weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das ist ja etwas, wo wir mittendrin sind. Wir leiden unter der Ungerechtigkeit der Welt und viele haben begonnen zu resignieren. Will Jesus aber vielleicht noch etwas anderes mit diesem Bild vom Feigenbaum andeuten? Die Glaubensväter im 19. Jahrhundert haben gesagt, der Feigenbaum ist ein Bild für Israel in der Bibel, immer wieder. Ich könnte das jetzt vertiefen, aber dafür habe ich nicht die Zeit. Und sie waren überzeugt, dass am Ende der Zeit das Volk Israel noch einmal eine Schlüsselrolle spielen wird und zum Stolperstein für die Völker werden. Konkret würde das heißen, beobachtet Israel und was dort geschieht. Denn hier bereitet der Herr die Welt, der Herr der Welt, mitten unter den Wehen das zweite Kommen seines Sohnes vor. Vertiefen könnte man das jetzt durch ein intensives Studium von Römer 9 bis 11. Das würde ich euch empfehlen. Da hat Paulus sehr gut und sehr ausführlich über das Verhältnis Gemeinde Jesu und Israel gesprochen und wie das zu verstehen ist. Vielleicht ein Vers dazu, da sagt Paulus: Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott hat die Erwählung Israels nie zurückgenommen. Leider wurde über die Jahrhunderte in den Kirchen, sowohl evangelisch als katholisch, so gelehrt, dass alle Verheißungen Israels sozusagen in die Kirche übergegangen ist. Die Kirche ist Erbe aller Verheißungen, für Israel gibt es nichts mehr. Das kann man bildlich dargestellt vor dem Straßburger Münster Osteingang sehen. Da sind zwei Frauengestalten, eine wunderschön als Königin mit Krone und auf der anderen Seite eine gebrochene Gestalt, gebückt mit einem gebrochenen Schwert. Und das ist die Kirche, die Siegerin, das Judentum, das beiseite gestellt wird. Straßburger Münster, wer mal Zeit hat, kann sich das anschauen. Das ist die Lehre in den Kirchen über Jahrhunderte gewesen. Könnte es sein, dass Jesus hier etwas anderes andeutet? In dem alten Missionslied, das ich vorhin zitiert habe, da heißt ein Vers: Dort wird Israel man treffen, der sich endlich auch bekehrt und dem Heiland bringt der Schmerzen voller Lohn. Das so lange in die Irre ward vom Vater heimgebracht, alles jubelt über den verlorenen Sohn. Kann das sein, dass Jesus das hier andeutet? Das heißt also, wenn das so ist, sollten wir Christen schauen, was mit Israel geschieht. Denn vor unseren Augen vollzieht sich ein Geheimnis. Natürlich kann man das übertreiben. Ich habe in der Ausbildung einen Lehrer gehabt, der sagt: Brüder, ihr müsst aufpassen. 1917 Balfour-Erklärung. 70 Jahre 1987. 1948 Staatsgründung Israels. 40 Jahre 1988. Also Leute, 87, 88 wird etwas Gewaltiges geschehen. Da wird der Herr wiederkommen. Ist, glaube ich, nicht passiert. Und doch, 1882 begann die erste Rückwanderung der Juden nach Israel. Und seit dort ist dieses Volk zum Stolperstein für die Völker geworden. Und kommt nicht zur Ruhe. Ja, sie werden auch nicht zur Ruhe kommen. Denn in Sacharja hat uns der Prophet gesagt, erst wenn sie den erkennen und anbeten, in den sie gestochen haben, als ihren wahren Messias, dann wird das Volk Israel zur Ruhe kommen. Und dann wird Jesus wiederkommen. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Wir gehen zurück zum Text. Matthäus 24, 37 bis 41 sagt Jesus, es wird sein wie zu Zeiten Noahs. Die Menschen scheren sich nicht. Wie in den Tagen Noahs, wie war das? Die Menschen genossen das Leben, essen, trinken, arbeiten, feiern, heiraten und gutes Leben führen. Für Noah und seine Botschaft von kommendem Gericht hatten sie nur beißenden Spott übrig. Wie auch sonst, wenn ein Mensch entgegen aller Logik handelt, über Jahrzehnte auf trockenem Land ein Riesenschiff baut, der muss doch ein Sparrenlocker haben, oder? So haben die Menschen gedacht und gesagt, naja, den nehmen wir nicht mehr ernst. Leben wir so, wie wir wollen. Ebenso unlogisch erscheint es dem modernen Menschen, dass er dem lebendigen Gott einmal für sein Tun verantwortlich ist. Dass eben nicht alles gut geht, sondern dass Gott einmal einen Schlussstrich ziehen wird. Das Kommen Jesu macht Unterschiede deutlich und reißt auseinander. Menschen tun offensichtlich die gleiche Arbeit, aber sie haben verschiedene Werte und Ziele. Zwei arbeiten auf dem Feld, Männer. Der eine, ja, was ist der Unterschied? Der eine ohne eine lebendige Beziehung zu Gott ist für sich tätig, arbeitet an seinem Fortkommen, an seinem Erfolg. Er denkt an sich und seine Familie und was zu tun ist. Der andere mit einer lebendigen Gottesbeziehung arbeitet und handelt in der Verantwortung vor Gott. Und in dem Bewusstsein, dass er einmal Gott Rechenschaft schuldig ist und Rechenschaft geben muss für sein Leben. Zwei mahlen Getreide am Mühlstein, zwei Frauen. Es wird ja meist von den Frauen getan, diese schwere Arbeit am Mühlstein. Und da mussten sie oft zu zweit sein. Eine hat das Getreide reingefüllt, die andere hat den Mühlstein gedreht. Und wieder, eine lebt offensichtlich ohne Gottes Beziehung, die andere lebt und handelt aus der Verantwortung vor Gott. Ihre Arbeit, ihr Alltag ist dasselbe. Aber Gott sieht das Herz an. Und jetzt findet die große endgültige Scheidung statt. Wir leben als Christen in dieser Welt. In unserer Arbeit, die ist nicht anders wie bei anderen. Jeder muss fleißig das Seine beitragen, dass es irgendwo vorwärts geht. In dem Bereich, in dem wir arbeiten. Aber mit welcher Einstellung wir leben, mit welcher Einstellung wir die Arbeit tun, ob wir vor Gott verantwortlich sind oder nur uns selbst und unserer Familie gegenüber, das macht den Unterschied aus. Und das sieht Gott. Er sieht das Herz. Und er entscheidet danach. Das dritte Bild, oder das vierte Bild, die Herausforderung für Christen aller Zeiten und für uns heute, Matthäus 24, 42 bis 59. Anhand von zwei lebensnahen Beispielen macht unser Herr deutlich, worum es für Christen aller Zeiten ging und ebenso für uns heute eine Herausforderung darstellt. Der Dieb kommt in der Nacht, wenn es ruhig ist, wenn alles schläft. Wir haben das vorher schon in der Einleitung gehört. Das Böse liebt das Dunkel. Die meisten Verbrechen und böse Taten geschehen in der Nacht. Würde der Hausbesitzer wissen, wann der Dieb kommt, er würde sicher wach bleiben, würde sie ihm wehren und alles versuchen, den Einbruch und den Diebstahl zu verhindern. Was möchte unser Herr uns damit sagen? Doch bleibt wach. Lasst euch nicht einlullen und euch nicht von den Dingen des Alltags total in Beschlag nehmen. Im Gleichnis vom Sämann, Lukas 8 und Matthäus 13, gebraucht Jesus ein Bild, das auch für viele, vielleicht für uns relevant ist. Wenn er sagt von der Saat, die Sorge der Welt, der Betrug des Reichtums und die Freuden des Lebens ersticken das Wort. Das ist ein Wort, das mich immer wieder packt. Die Sorgen der Welt, der Betrug des Reichtums und die Freuden des Lebens ersticken das Wort. Was ist eigentlich der Betrug des Reichtums? Was würde der darauf sagen? Der Betrug des Reichtums? Wenn du nur genug hast, dann geht es dir gut. Dann kannst du dir alles leisten. Und was ist der Betrug daran? Nichts, was wirklich wichtig ist im Leben, kann ich mir kaufen. Liebe kann ich mir nicht kaufen, oder? Käufliche Liebe hat, glaube ich, mit Liebe nichts zu tun. Glück kann ich mir nicht kaufen. Gesundheit kann ich mir nicht wirklich kaufen. Ja, alles, was wirklich wichtig ist im Leben, kann ich mir nicht kaufen. Aber der Betrug des Reichtums ist, wenn du genug hast, kannst du dir alles leisten und geht's dir gut. Das ist der Betrug. Denn das, was wirklich wesentlich ist, was mein Leben erfüllt, was mich glücklich macht, was mir tiefe Befriedigung und Sinnerfüllung schenkt, das kann ich mir alles nicht kaufen. Das finde ich im Wort des lebendigen Gottes, das mir eine Perspektive für mein Leben gibt. Das zweite Bild, das Jesus gebraucht, und jetzt kommen wir zum Ende, die Tätigkeit des Verwalters. Christen waren und sind zu aller Zeit Haushalter auf dieser Erde. Sie handeln, wir handeln, stellvertretend für ihn in dieser Welt. Das ist der Gedanke, den Gott, wo Gott hat den Menschen geschaffen als seine Stellvertreter, als seine Haushalter auf dieser Erde. An ihrem Handeln wird entweder die Güte Gottes sichtbar oder die Menschen werden abgestoßen und verlieren ihr Gottvertrauen. Ein Zyniker sagte mal, mit dem lieben Gott habe ich kein Problem, aber mit seinem Bodenpersonal. Müsste das auch über uns vielleicht manchmal sagen? Mit dem lieben Gott habe ich kein Problem, aber mit seinem Bodenpersonal. Mit den beiden Bildern vom treuen und vom bösen Knecht macht Jesus deutlich, wer mit Blick auf die Ewigkeit lebt, ist sich seiner Verantwortung bewusst und geht auch mit dem ihm oder ihr anvertrauten Menschen respektvoll um. Er beutet sie nicht aus, er knechtet sie nicht. Auch wenn sie im Angestelltenverhältnis sind, behandelt sie nicht wie der letzte Dreck. Wer ohne Ewigkeitsperspektive lebt und sich nicht klar ist, dass er einmal Gott gegenüber Rechenschaft geben muss, kann leicht nur noch den eigenen Vorteil vor Augen haben. In meinem Heimatort war vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, ein Evangelist, der sagte, bei seiner Verkündigung, wenn du zu Jesus gehörst, und damals gab es noch viele Bauern im Dorf, dann muss das deine Kuh im Stall merken. Wenn du wirklich zu Jesus gehörst, muss das deine Kuh im Stall merken. Mein Großvater war Bauer und ich habe gesehen, wie die Bauern ihr Vieh geprügelt haben. Schrecklich. Es hat mich abgestoßen. Wie viel mehr gilt das für Menschen, denen wir begegnen oder für die wir gar in der einen oder anderen Form Verantwortung haben? Wenn du Christ bist, dann muss das dein Angestellter, dein Gegenüber, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Eltern merken. Das waren jetzt einige Gedanken zur Wiederkunft Jesu und zu der Herausforderung, wach zu sein, von dieser Ewigkeitsperspektive her zu leben. Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Wir haben eine unwahrscheinliche Perspektive. Amen. Ihr dürft es gerne noch weiter vertiefen zu Hause. Das war jetzt nur ein schneller Durchgang durch einen langen Text.